zwischen den Stunden. Herzlich willkommen zu Zwischen den Stunden. Ja, wir haben mal wieder ein neues Format gegründet. Wir haben häufig Gedanken oder lesen etwas, was uns inspiriert, worüber wir uns privat unterhalten und dachten, es könnte aber schön sein, daraus auch ein Format zu machen und diese Gespräche gewissermaßen öffentlich festzuhalten, weil es oft doch kleine Gedanken sind und da kommt der Titel auch ins Spiel, die nicht ausgearbeitet sind, die noch im Prozess sind oder die uns einfach gekommen sind und noch nicht fertig gedacht sind, also zwischen den Stunden stattfinden, wenn man so will. Diese Folgen werden im Wechsel im öffentlichen Podcast, aber vor allem auch auf Patreon erscheinen. Das heißt, wenn euch das Format näher interessiert, wir werden es in etwa wöchentlich publizieren, dann schaut doch gerne auf Patreon vorbei.
Zwischen den Stunden ist die Zeit begrenzt, 10 bis 15 Minuten. Was bedeutet, dass in einer solchen Zeit kein fertiges, großes Gedankengebäude entstehen kann. Aber darin liegt ja vielleicht auch gerade der Wert. Das Unbewusste heftet sich ja besonders gerne an das Fragmentarische, an das vielleicht noch nicht fertig Durchdachte. Wir nehmen in diesem Format aktuelle Themen, Meldungen aus Kultur, Gesellschaft, Politik, Therapie zum Anlass. Das, was uns gerade beschäftigt, das, worüber wir uns auch als Psychoanalytiker unterhalten und wollen das eben aus einer solchen psychoanalytischen Perspektive beleuchten. Falls euch Themen in den Kopf kommen, die hier sehr gut reinpassen würden oder die euch gerade beschäftigen, schreibt sie uns gerne. Wir freuen uns da sehr über Anregungen.
Ein solches Thema, das uns eben gerade zwischen den Stunden beschäftigt hat, ist, als wir uns mal wieder auf Instagram herumgetrieben haben und auf dem Kanal Good Enough Parents geschaut haben. Und dort hat Dominik Schuster einen Post gemacht, der uns hängen geblieben ist und auch überraschend für uns war, da wir das beide noch gar nicht wussten. Nämlich ging es in dieser Story um die Frage, wer vornehmlich bei Badeunfällen betroffen ist. Und das sind allem voran Männer und Jungen. Das hat uns überrascht und wir haben mal genauer in die Statistiken geguckt. Wir zitieren hier meistens die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, also die DLRG. Und 2025 gab es knapp 400 Ertrinkungsopfer in Deutschland und davon 82% Männer. Interessant ist, dass diese Zahl, also dieses deutliche Überwiegen, auch über die Altersgruppen hinweg stattfindet. Also unter den Einjährigen ist es noch ungefähr gleich verteilt und ab 2 Jahre ist die Statistik eindeutig, dass die meisten Ertrinkungsopfer eben männlichen Geschlechts sind. Diese Zahlen sind nicht nur für Deutschland gültig, sondern weltweit. Also weltweit gibt es dieses Phänomen, dass Männer häufiger ertrinken als Frauen oder Jungen häufiger als Mädchen. Weltweit betrachtet betreffen Ertrinkungsunfälle vor allem Länder mit mittlerem bis niedrigem Einkommen. Das hat viel mit strukturellen Problemen zu tun, also dass Wasserstellen zum Beispiel nicht genug geschützt werden, auch dass vielleicht Schwimmen nicht so häufig vorkommt, aber das ist nicht der Hauptgrund. Also es betrifft vor allem strukturelle Probleme, aber auch zum Beispiel berufliche Aspekte, also Fischerberufe etwa, viel durch Männer ausgeübt werden und sie dadurch auch natürlich mehr dem Risiko des Ertrinkens ausgesetzt sind. In Deutschland ist das anders. Hier hat sich auch seit dem frühen 20. Jahrhundert viel getan. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts werden noch bis zu 5000 Ertrinkungsopfer pro Jahr verzeichnet. Das heißt, die Zahl wurde also drastisch gesenkt. Einmal, weil viel mehr Menschen inzwischen schwimmen können, aber auch, weil eben diese strukturellen Probleme ausgebaut wurden. Also zum Beispiel Wasserstellen mehr geschützt wurden oder besser überwacht werden. Das heißt, in Deutschland gibt es vor allem Badeunfälle und hier allem voran Unfälle in Seen und Flüssen. Ja, diese Statistiken werfen Fragen auf, zumindest haben sie in uns vielen Fragen aufgeworfen. Und allem voran natürlich die Frage, warum eigentlich so viele Männer mehr davon betroffen sind. Es ist jetzt kein Thema, was rein psychologischen Ursachen zuzuschreiben ist. Das ist uns ganz wichtig voranzustellen. Also es handelt sich ja oftmals um wirklich eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen, die dann zu so etwas Tragischem führen wie den Tod eines Menschen. Das wollen wir wirklich betonen. Nichtsdestotrotz kann man sich ja auch zu den psychologischen Faktoren, die zumindest eine Rolle mitspielen können, Gedanken machen.
Die DLRG gibt selbst an, dass für Ursachen, also vielleicht bisher unbekannte medizinische Probleme eine Rolle spielen, aber auch Alkohol und eine Kombination aus Überschätzung körperlicher Grenzen und Unterschätzung der Gefahr. Das ist etwas, was wir durchaus auch aus anderen Feldern kennen, also nicht nur beim Baden, sondern bei vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen sind Männer viel mehr von diesem Phänomen betroffen als Frauen. Also andere Unfallstatistiken zeigen das auch. Das ist, glaube ich, dann wiederum eine psychoanalytische Frage. Was würdest du sagen? Warum sind Männer häufiger, statistisch häufiger von solchen Ereignissen betroffen?
Ein solcher Grund könnte vielleicht mit Angst zu tun haben und damit, wie man Angst in sich selber spüren kann und auch zulassen kann. Also denkbar wäre, dass vielleicht, wenn man vor so einem Gewässer steht und, was weiß ich, zum Beispiel überlegt, ganz weit zu einer Insel hinaus zu schwimmen oder sowas, einen doch auch, wenn dieser weit ist, eine gewisse Angst überkommt. Also eben daran anschließend dann die Frage an diese Angst, schaffe ich das überhaupt und so weiter, also Zweifel letztlich. Und diese Angst, mich, meine Lust und meinen Wunsch vielleicht zu dieser Insel zu schwimmen, nochmal überdenken und auch abwägen lässt. Das heißt, Angst wäre in dem Falle vielleicht ja auch ein ganz nützlicher Effekt erstmal. Der muss aber auch erstmal gefühlt werden. Und wenn Angst etwas ist, was in mir aber noch andere Gefühle anregt, zum Beispiel oder allen voran würde ich sagen, Scham. Also, dass Angst etwas ist, was ich als beschämend empfinde, weil das vielleicht mit einem bestimmten Selbstbild von mir nicht in Einklang zu bringen ist, dann versuche ich, diese Scham abzuwehren. Vielleicht nicht nur abzuwehren, vielleicht sogar ins Gegenteil zu verkehren. Ein ich muss es mir beweisen, ich kann das, ich gehe gegen das an, sogar dabei herauskommt. Das heißt eigentlich, Angst bringt mich in Kontakt mit meinen eigenen Grenzen auch. Also was kann ich mir zutrauen, was vielleicht auch nicht. Und wenn diese Angst fehlt, kann es sein, dass diese innere Grenze überschritten wird. Also ich eigentlich eine Schwierigkeit habe, meine Grenzen richtig wahrzunehmen.
Das kann ja allemal eine große Rolle spielen, wenn es noch eine Gruppe dazu gibt, also Schamzeugen, die beobachten, ob man sich traut oder ob man kneift. Warum könnte es denn so sein, dass Angst gerade in der Sozialisation von Männern eher mit Scham und mit gegenteiligen Reaktionen, wir würden psychoanalytisch sagen, Reaktionsbildungen verbunden ist? Also, dass man es gerade erst recht macht, wenn man Angst spürt. Dass es einen solchen geschlechtsspezifischen Effekt gibt, spüren wir ja bis hinein in Formulierungen, die uns ganz komisch vorkämen, nämlich zu sagen, männliche Vorsicht oder weibliches Draufgängertum. Das wirkt irgendwie in unserem Sprachgebrauch ganz fremd und unvertraut. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, zum einen könnte es schon was damit zu tun haben, dass wir bis heute eigentlich mit bestimmten inneren Bildern herumlaufen, die von einem bestimmten Männlichkeitsbild eben geprägt sind, was männlich vermeintlich oder wirklich sei. Also zum Beispiel, und ich glaube, da muss man das nicht nur beobachten, das kann man bei sich selber wirklich ansetzen, also Neigungen, Jungen vielleicht dafür zu belohnen, dass sie mehr aushalten, zum Beispiel Schmerzen länger ertragen oder dass sie sich durchsetzen können zum Beispiel oder vielleicht auch körperlich riskieren und über ihre eigenen Grenzen gehen, also Grenzen austesten. Und da auch vielleicht von Jungen sogar mehr zu fordern als von Mädchen. Und das geschieht ganz unwillkürlich. Also ich glaube nicht, dass das bewusst ist. Im Gegenteil, oft versuchen ja Eltern genau diesen Bildern heutzutage, ja, sich da selber für zu sensibilisieren. Aber dass es dennoch geschieht. Und ich glaube auch, und ich denke, das spielt auch noch mit rein, ist auch, wie mit Zärtlichkeit umgegangen wird. Und es ist ja durchaus doch auch so, dass Jungen, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, weniger bezärtelt werden. Also, dass sie weniger gekuschelt und in den Arm genommen werden. Und dieses Kuscheln, das gibt ja auch nochmal eine Form von Grenze. Also auch darüber kann der Körper in seiner Begrenztheit gefühlt werden. Und es bei Jungs doch zumindest häufig so ist, dass da Körpergrenzen durch dieses Durchsprengen, also durch körperliche Aktivität, durch das Grenzenüberschreiten gesucht und gefühlt werden. Also zum Beispiel, ich schwimme zur Insel. Ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil dann implizit eine Erfahrung sozusagen aufgesogen, also internalisiert wird, dass der Körper nicht darauf sensibilisiert ist, dass er etwas ist, was geschützt werden muss, was sozusagen in weichen Grenzen, nenne ich es mal, erlebt und gespürt werden kann und auch versorgt werden muss, auf das man Acht gibt, sondern der Körper etwas ist, der etwas leisten muss, der sich zusammenreißen können muss, der etwas aushalten soll und auf gar keinen Fall, was irgendwie als schwach oder begrenzt erlebt werden soll. dass es vielleicht eine erste Ebene, eine Erziehungsfrage, Sozialisationsfrage, mit der das zu tun haben könnte. Es könnte aber auch noch mit inneren Themen zu tun haben, wirklich tiefen inneren Schichten, wie eine männliche Identitätsbildung eigentlich stattfindet. Hast du einen Gedanken, wie es mit der männlichen Identität generell vielleicht in Zusammenhang stehen könnte?
Männlich und weiblich sind ja aus der Perspektive der Psychoanalyse erstmal Zuschreibungen, Rollenmodelle, die Kinder im Verlauf ihrer Entwicklung verinnerlichen. Also man wird nicht als Mann geboren, sondern man wird erst zum Mann durch die Entwicklung. Und angeboren sind biologische Unterschiede, aber eigentlich, das ist die ganz frühe Annahme von Freud, unterschiedliche Geschlechtsanlagen. Also alle Menschen haben einen weiblichen und einen männlichen und vielleicht auch noch andere Anteile in sich. Und bestimmte Anteile werden im Verlauf des Lebens unterdrückt oder besonders hervorgehoben. Diese Identität, also was es heißt, ein Mann zu sein, bildet sich ganz früh in der Auseinandersetzung mit den primären Bezugsfiguren. Und dort ist in den meisten Familien erst einmal die Mutter die zentrale prägende Bindungsfigur. In der Psychoanalyse spricht man vom sogenannten Core-Konflikt, das heißt der Kernkonflikt männlicher heteronormativer Identität, der besagt, dass es für Männer ein weiterer Weg ist, sich aus diesen ganz frühen Bindungen zu lösen und zu einer eigenen männlichen Identität zu finden. Also psychoanalytisch wissen wir, dass die Beziehungserfahrungen, die wir in unserer frühen kindlichen Welt machen, ein Teil unserer Selbst werden und damit auch ein Teil unserer Identität. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ein bisschen schematisch, aber man kann daran ein bisschen das Modell entwickeln. Ein Junge verinnerlicht erst einmal seine Mutter, die Mutter wird Teil der inneren Welt, und ein Mädchen verinnerlicht seine Mutter und die Mutter wird Teil der inneren Welt und zu einer inneren Stimme. Um hin zu einer gesellschaftlich akzeptierten Geschlechterrolle zu finden, ist der Weg des Jungen weiter als der des Mädchen, weil das Mädchen sich mit der Mutter identifizieren kann. Das heißt, es findet quasi schon in dieser ganz frühen ersten Bindung Rollenmodelle, die es mit seiner weiblichen Identität verbinden kann. Das ist nicht konfliktfrei und gerade wenn sich was wandelt und man eben nicht diese Rolle übernehmen möchte, anders sein möchte, kann das auch sehr konflikthaft sein. Für die Männer ist es oder Jungs ist es quasi geradezu ein strukturelles Problem, weil Jungs in ihrer weiteren Entwicklung, wenn sie entdecken, dass sie Männer sind und männlich sind und dafür Rollenvorbilder suchen, weg müssen von diesen ersten frühen Bindungen. Also in einer noch vielleicht fundamentaleren Weise als Mädchen. Und suchen das gerade in Abgrenzung von dem Mütterlichen und Weiblichen. Also sie wollen gerade das nicht sein. Psychoanalytisch könnte man sagen, also statistisch, das gilt jetzt nicht für jeden Einzelfall, aber dass Frauen tendenziell eine etwas sicherere Identität in ihrer eigenen Geschlechtlichkeit haben als Männer. Männer ihre Geschlechtsidentität, das Mannsein, immerzu verteidigen müssen oder das Gefühl haben, es verteidigen zu müssen, was man in ganz unterschiedlichen Bereichen sehen kann, zum Beispiel im Umgang oder der Abwehr gegen das Homosexuelle. Also oftmals ist es so, dass Frauen viel weniger Angst und phobische Vermeidung und Abwehr dagegen richten, irgendwie jetzt mit einer anderen Frau in irgendeiner Form etwas Zärtliches zu teilen, während es bei Männern dieses Zärtliche ein phobischer Raum ist und bloß nicht und auf keinen Fall möchte ich irgendwie mit dieser Seite in Berührung kommen. Man würde sagen, psychoanalytisch hat das viel mit diesem Abgewehrten zu tun, mit der Angst, dass die eigene Identität im Grunde brüchig ist und nur hergestellt werden kann, dadurch, dass ich permanent beweise, dass ich ein Mann bin, während das Homosexuelle dann assoziiert ist mit dem irgendwie Weiblichen. Das ist der Core-Konflikt, der Kernkonflikt der männlichen Identität. Er ist gemildert, wenn Männer verlässliche, gute, nahe, auch zärtliche Kontakte mit ihren Vätern haben, weil sie dann auch ein anderes tragendes männliches Rollenbild finden. Er ist verschärft, wenn es für Männer, Jungs jenseits der Bindung zur Mutter kaum etwas gibt, weil der Vater extrem weit weg ist, gar nicht verfügbar oder nicht als Rollenmodell irgendwie taugt. Also wenn man es ein bisschen pauschalisieren will, La Mer heißt das Meer und die Mutter gleichzeitig, steht ein Mann vor dem Meer auch ein wenig vor dem Mütterlichen, in dem Sinne, dass das Meer sagt oder der Fluss oder jede Art von eigentlich Gefahr, du bist nicht ganz stark genug dafür. Das ist ein bisschen zu weit. Also dass besorgte, sorgende, ängstliche, fürsorgliche. Und das wird innerlich in der eigenen Identität, überblendet sich das mit dem weiblichen, mütterlichen. So, ne? Also das ist der Anteil im Selbst, den eigentlich Männer an der Stelle bräuchten. Also genau das bräuchte man, dass es einen fürsorglichen Teil gibt, der sagt, Achtung, vorsichtig, achte auf deine Grenzen, mach nicht zu viel. Aber das ist der konflikthafte Teil, da liegt der Konflikt. Und es gibt eine Tendenz, gerade diese Stimme dann abzuwehren und zu überhören. Also es wird dann nicht nur gestellt, schaffst du es bis zur Insel zu kommen, sondern eigentlich wird die Frage gestellt, bist du eigentlich ein richtiger Mann oder keiner?
Also man könnte sagen, wo das innere Bemuttern stattfindet, ist ja auch interessant, dass man nicht sagt Bevatern, also wo das Fürsorgliche sich selber gegenüber, sich Acht zu geben, vorsichtig zu sein, sich selber sozusagen nochmal zu fragen, ist mir vielleicht gerade zu heiß, um sofort ins Wasser zu springen oder habe ich genug Kraft, um dort zu dieser Insel zu kommen, dass diese innere Mütterlichkeit integriert werden konnte. Also vielleicht ja auch durch einen bemutternden Vater, der also auch schon diese beiden Anteile in sich selber besser integriert hatte.
Wenn das nicht der Fall ist, dann steht der Mann sozusagen vor einem Dilemma. Also entweder das, also jetzt übertreibe ich ein bisschen, das kranke, schalumhüllte, mit Schwimmflügeln besehen, Objekt zu werden, oder eben Prinz Eisenherz, der keine Grenzen und keinen Schmerz und keine Gefahren kennt. Und Integration heißt ja, da aus diesen beiden etwas zu machen. Wenn es nicht integriert ist, kann es sein, dass Männer hier an der Stelle ihre natürliche Angstreaktion unterdrücken, vielleicht dann eben noch durch Gruppen und Alkohol verstärkt, und quasi die Mutter herausfordern, la mère. Und das wäre quasi psychoanalytisch geradezu das tragische, psychisch tragische Moment, diese La Mer aber dann gerade das Verschlingende wird, also das, aus dem man tatsächlich dann nicht mehr rauskommt. Ich will es jetzt nicht psychologisch überdeuten. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass die Menschen, denen das passiert, dass die jetzt irgendwie eine besondere psychische Struktur hätten, sondern ich glaube, es ist ein generelles männliches Problem. In 99,9% der Fällen geht's gut, weil man hat viele Schutzengel und man hat ja auch einen Körper, der Unglaubliches leisten kann und es gibt andere Menschen, die helfen können und so weiter. Also es ist eine Frage dann der Statistik, wie oft setzt man sich solchen Risiken aus und dann gibt es irgendwann vielleicht die tragische Verkettung von Zufällen, unglücklichen Umständen, die dafür sorgt, dass aus diesem Risiko dann tatsächlich eine reale Situation wird.
Vielleicht kann man an der Stelle auch noch kurz ergänzen, dass das die Badeunfälle keineswegs nur die jungen Männer betreffen, sondern auch durchaus und auch sehr viel ältere Männer, also die über 60-jährigen Männer davon betroffen sind. Und ich glaube, daraus kann man schon schließen, dass es eben jetzt nicht nur sozusagen jugendlicher Leichtsinn oder sowas ist, also wo es ja auch viel um eben Grenzen austesten geht, sondern dass es wirklich auch mit einem tiefen inneren Thema zu tun haben kann. Also der Frage, welche inneren Konflikte hat ein Junge, ein Mann innerlich vielleicht zu bewältigen? Und die Badeunfälle sind jetzt vielleicht ein Fragment eben davon, was in vielleicht vielen Themen, die ja auch gerade gesellschaftlich eine große Rolle spielen oder mehr Thema werden, eben eine Rolle spielt.
Ja, soweit unsere Anregungen zwischen den Stunden. Wir wären neugierig zu erfahren, was ihr dazu denkt, welche Einfälle, Gedanken ihr dazu habt und hoffen, dass vielleicht der ein oder andere anregende Impuls hier dabei war.
Ja, wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Es ist jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, zumindest gerade sehr heiß. Gebt Acht beim Baden, hört in euch hinein, vielleicht auch, ob sich da Ängste auftun, ohne zugleich übervorsichtig werden zu müssen, auch die Zeit genießen zu können natürlich. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Das ist doch ganz schön lang geworden. Aber wir können ja sagen, dass die nachfolgende Stunde einfach ausgefallen ist.